Staffel 3, Folge 10. Stuhlinkontinenz. Das Tabu im Tabu. Hallo und herzlich willkommen bei Apropos Po, der Podcast rund um den Allerwertesten. Ich bin's wieder, Katharina, eure Proktologin mit Herz und Humor. Schön, dass ihr dabei seid.
Ja, und auch von mir herzlich willkommen und hallo, ich bin Anne. Auf die heutige Folge bin ich gespannt, weil du mir im Vorfeld schon so viel darüber erzählt hast. Vor allen Dingen immer wieder, während du dein Buch, also genauer gesagt, dein Ratgeber geschrieben hast. Es ist ein Thema, das dir wirklich am Herzen liegt, oder?
Ja, unbedingt. Heute sprechen wir nämlich über Stuhlinkontinenz. Und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ist das sozusagen der Super-GAU. Also bis heute dazu noch das Tabu im Tabu. Ja, es spricht ja keiner so gerne über Inkontinenz. Aber Harninkontinenz geht so langsam. Ja, aber Stuhlinkontinenz, ja, daher freut es mich so sehr, dass ich Gelegenheit hatte, zu dieser Problematik einen Ratgeber zu schreiben.
Ja, und dein Ratgeber ist auch gerade erst erschienen im Juni und genau während der Weltkontinenzwoche, richtig? Wir machen da mal ein bisschen Werbung dazu, finde ich. Also wenn euch das Thema interessiert, dann geht gerne mal in den Buchladen und haltet Ausschau nach Katharinas Ratgeber.
Stimmt, genau. Im Trias Verlag ist das erschienen für Betroffene, aber es darf natürlich auch jeder sonst gerne einen Blick reinwerfen, Angehörige, Pflegende oder auch einfach Interessierte. Vielen Dank, dass du das hier ansprichst. Als Werbemaßnahme finde ich super. Und jetzt werde ich rot. Mehr dazu findet ihr in den Shownotes. Und wo ich gerade bei Shownotes bin, möchte ich euch wie immer einladen, schreibt gerne Fragen, Kommentare, Themenwünsche rund um Po, Darm, Beckenboden und Sexualität auf Instagram an @apropos.po oder per Mail an schreibmir@apropos-po.de. Auch diese Kontaktdaten findet ihr natürlich nochmal in den Shownotes und wie immer, es bleibt vertraulich. Ja, außerdem noch ganz kurz der Disclaimer. Dieser Podcast dient der Gesundheitsaufklärung und Wissensvermittlung. Er ersetzt keinerlei ärztliche Vorstellung, Untersuchung und Behandlung.
Ja, und ich sag's auch noch einmal in der letzten Folge dieser Staffel, wenn ihr Probleme habt, geht einfach zum Arzt. Ja, und dann lass uns loslegen, den Stuhl nicht richtig halten zu können. Allein die Vorstellung davon ist schon unangenehm. Man mag eigentlich gar nicht so genau drüber nachdenken. Und ich könnte mir vorstellen, dass sicherlich eines der Themen ist, vor denen Menschen somit am meisten Angst haben, weil es total unangenehm ist, weil es schambehaftet ist, weil man nicht gerne drüber spricht und vor allen Dingen nicht gerne drüber spricht, wenn es passiert ist, oder?
Ja, total. Und dazu kommt noch, hier geht es ja um was ganz Grundsätzliches, wenn man mal dahinter schaut. Ne? Es geht zum einen natürlich um, Stuhlgang kann nicht gut gehalten werden, ja, und es kommt was raus. Oder man hat nicht genug Zeit sozusagen, um eine Toilette aufzusuchen. Aber wenn man halt dahinter guckt, das geht auch um Vertrauen in den eigenen Körper. Es geht um das Gefühl von Sicherheit, um Kontrolle, um Selbstwert, ja, solche Themen. Und es geht auch so weit. Viele Betroffene sprechen zum Beispiel auch selbst mit engen Angehörigen nicht darüber, auch nicht mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin, weil es dazu noch ganz tief mit Scham verbunden ist.
Ja, das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Was genau bedeutet denn Stuhlinkontinenz eigentlich? Vielleicht darf ich schon mal ein bisschen vorweggreifen und das vorwegnehmen, was wir in unseren Gesprächen schon besprochen hatten. Es ist ja nicht immer so, dass man gar keine Kontrolle mehr über den Darm hat, wenn man stuhlinkontinent ist, oder?
Genau. Es kann zum Beispiel auch sein, dass man Pupse nicht mehr gut halten kann und sie einfach so rauskräuchen und fleuchen. Oder auch, dass weicher, matschiger Stuhl abgeht und einfach in der Unterhose ist, ohne dass man es merkt. Oder zum Beispiel, dass man ganz plötzlich einen starken Stuhldrang bekommt, den man nicht oder nicht ausreichend lange aufhalten kann. Also habe ich eben schon mal kurz gesagt, bis man eine Toilette erreicht hat.
Darf ich da direkt dazwischen fragen? Also es geht jetzt nicht darum, dass wenn man mal einen Pups nicht halten konnte, dass man dann direkt stuhlinkontinent ist, oder?
Nein, um Gottes Willen, nein. Ne, da gibt auch andere Gründe, warum man Blähungen hat. Wir pupsen ja sowieso so ja 20 Mal am Tag ungefähr. Das ist ganz normal und es kann auch mal sein, dass der rauskreucht. Meistens können wir es aber ja, also es ist schon so, wenn man das mal beobachtet, ist es schon so, wir merken, dass ein Pups sich anbahnt. Und dann halten wir kurz inne und können spüren, ist es ein Pups oder kommt da im Zweifel Land mit? Und dann können wir den Pups rauslassen. So, das ist kontrolliert. Manchmal geht das auch so ab, ne, wenn es viel ist, wenn viel Druck ist zum Beispiel oder so Dinge. Das meine ich nicht, wenn das mal passiert, sondern ich meine tatsächlich, es gibt Menschen, die einfach, keine Ahnung, man sitzt in einem Meeting oder in einem Restaurant und dann gehen die Pupse einfach so ab. Ja, dieses Gespür ist nicht richtig da, da kann nichts aufgehalten werden, es geht einfach flupp raus. Ja.
Also verstehe ich schon richtig, dass es einfach unterschiedliche Formen von Stuhlinkontinenz gibt, oder?
Offiziell gibt es sogar Unterteilungen, also medizinisch gesehen, die finde ich, wenn man ehrlich ist, für die Betroffenen aber so mittelmäßig, sag ich jetzt mal, hilfreich. Beispielsweise gibt es so eine eher sachliche Einordnung, also was passiert in ersten, zweiten und dritten Grades, damit ist gemeint, Winde, also Pupse, können nicht gehalten werden, das wäre erstgradig. Wenn dünner Stuhl zusätzlich nicht gut gehalten werden kann, wäre das zweiten Grades. Und wenn auch geformter Stuhl einfach unkontrolliert rausgeht, dann wäre es dritten Grades. Das finde ich ein bisschen schwierig, weil das ist beschreibend und gleichzeitig scheint es durch diesen ersten, zweiten, dritten Grades so eine Art Schweregradeinteilung zu sein. Ja, als ob es schlimmer sei, geformten Stuhl zu verlieren, also oder mal einen kleinen Köttel in der Hose zu haben, als dünnen und matschigen Stuhl. Und gleichzeitig muss man wissen, manche Menschen verzweifeln wirklich in ihrer aktuellen Lebenssituation durch so unkontrollierbares Furzen. Und das alles ist unterschiedlich je nach Lebenssituation und Umständen und das wird auch sehr subjektiv bewertet. Da könnt ihr mal für euch irgendwie überlegen, was ihr da am schlimmsten fändet, unabhängig von der Tatsache, dass keiner irgendwas davon haben möchte.
Ja, und ich kann mir schon vorstellen, also man denkt drüber nach, aha, da muss jemand unkontrolliert pupsen, aber natürlich ist das je nach Situation wahnsinnig unangenehm, wenn ich in einem Meeting sitze oder vor einem großen Publikum und ständig pupsen müsste, dann wäre das ja wirklich unangenehm und im Zweifel hat man ja sogar Sorge, dass es irgendwie unangenehm riecht oder stinkt. Ist es denn ein alte Frauen-Thema? Wie viele Menschen sind denn so betroffen?
Auf alle Fälle mehr, als die allermeisten denken. Ja, und vermutlich gibt es auch eine recht hohe Dunkelziffer, weil eben kaum jemand drüber spricht. Es gibt nicht richtig gute Umfragen und Studien dazu. Wer betroffen ist, das kann ganz unterschiedlich sein. Frauen sind häufiger betroffen, gerade wenn wir, ich sage jetzt wir, weil wir sind ja beides Frauen, wenn wir älter werden. Das hat ein paar Gründe, da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal drauf. Aber man muss sagen, dass es im Grunde wirklich jeden Menschen treffen kann, weil es so ganz viele verschiedene Hintergründe für eine Stuhlinkontinenz gibt.
Ja, das klingt jetzt fast so, als ob Stuhlinkontinenz eigentlich gar keine Erkrankung ist, sondern eher ein Symptom, was relativ häufig auftritt.
Genauso ist es. Es gibt wirklich viele Gründe für diese vermeintlich gleiche Problematik. Ja, ich sag ja immer so gerne, auch hier, Stuhlinkontinenz ist nicht gleich Stuhlinkontinenz, ja, weil es einfach unterschiedliche Aspekte gibt. In den allermeisten Fällen kommen auch hier mehrere Sachen zusammen, die sich addieren. Deshalb ist auch hier wieder die Untersuchung ein unglaublich wichtiger Punkt, ja, um rauszufinden, was ist eigentlich hier Sache. Und ob jemand chronischen Durchfall hat, alleine dahinter können ja auch schon wieder ganz verschiedene Ursachen stecken, oder eine chronische entzündliche Darmerkrankung oder bestimmte neurologische Erkrankungen, Verletzungen im Schließmuskelbereich, dicke, fette Hämorrhoiden, die in den Afterkanal reinhängen und den nicht richtig schließen lassen. Also das alles muss man ja erstmal sozusagen abklären.
Ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass es eine wirklich große Auswirkung auf den Alltag der betroffenen Personen hat, wenn man Stuhl nicht mehr gut halten kann, oder?
Massiv sogar, ja, zum Teil. Es geht so weit, dass viele Betroffene das Leben rund ums Klo planen. Ja.
Ich denke, du hattest im Podcast schon mal gesagt, dass es viele Leute gibt, die alle Klos der Stadt so kennen, um möglichst zügig dorthin zu kommen. Und über den Euroschlüssel haben wir natürlich auch schon in Folge 6 gesprochen. Ja, gibt's noch Möglichkeiten, was man tun kann?
Mittlerweile gibt's Apps, die man nutzen kann, die einem tatsächlich anzeigen können, wo in der Nähe Toiletten sind, so Toilettenfinder. Ja, weil das Problem ist natürlich, dass Angst und Scham eine große Rolle spielen, echte Themen sind. Ja, da sind wir wieder beim Nervensystem. Insbesondere, wenn man mal schon mal so ein Erlebnis hatte, dass Stuhl abgegangen ist. Ja, oder wenn man ganz plötzlich massiven Stuhldrang bekommt oder vielleicht bekommt, weil man hat Sorge davor, dass das nochmal passiert und es dann einfach nicht mehr schnell genug aufs Klo schafft. Manche Menschen sagen Treffen ab, gehen einfach nicht mehr irgendwo hin, vermeiden Kinogänge oder ne, Reisen, die ziehen sich total zurück und bleiben in der eigenen Wohnung, was erstmal wie eine ja Sicherheit gibt, ja, aber es geht auch viel dabei verloren.
Ja, also ich meine mal abgesehen davon, dass natürlich so eine gesamte soziale Komponente da mit verloren geht, was vielleicht an anderer Stelle Probleme macht, ist es auch so, dass man hier natürlich sich versucht, in diese betroffenen Personen hineinzuversetzen und einfach überlegt, ja, warum machen sie das? Wie unangenehm muss es sein, nie zu wissen, muss ich jetzt oder muss ich nicht auf Toilette?
Ja, in der Tat, ne? Also, und wie gesagt, gerade wenn man schon mal so ein Erlebnis, nenne ich es mal, hatte, ja, dann ist da natürlich noch mehr, dann ist dieser Teufelskreis, ja, darüber haben wir ja in der letzten Folge viel gesprochen über Teufelskreise und Stuhlinkontinenz ist einfach ein Bereich, da wirken ganz viele zusammen, ja, und enorm Scham und Angst, ne, diese ganze Peinlichkeit und es kann stinken und was dann halt, ne? So, das ist das eine, die Tatsache, dass Stuhl schmiert oder dass man beim Joggen beispielsweise mal eben ins Gebüsch springen muss, das ist das eine. Man hat sich nicht im Griff und es ist mega peinlich. Aber eben auch dieses, kriegt jemand anders das mit? Bin ich dadurch sichtbar? Riecht man's? Habe ich einen Fleck auf der Hose? Ja, das sind so alle Sachen, die so mitschwingen. Ja, und das macht unsicher. Und das ist natürlich ein Unterschied. Auch hier wieder, bin ich alleine in der Wohnung und kriegt's irgendwie letztendlich keiner mit? Oder bin ich im Restaurant? Oder, keine Ahnung, habe ich einen weißen Rock an, weil gerade irgendwie Sommer ist und ein kurzes T-Shirt oder ziehe ich eine lange Bluse an, damit im Zweifel keiner den Fleck sieht. Also das sind ganz viele Dinge, die da passieren in den Menschen.
Ja, und das ist natürlich wahrscheinlich für die Betroffenen auch unglaublich belastend.
Ja, würde ich tatsächlich auch sagen. Ne? Also allein, wenn man sich das vorstellt, das kann man ja nur bedingt nachvollziehen, wenn man die Situation nicht kennt. Das eine ist das Körperliche und gleichzeitig ist es wirklich so, Stuhlinkontinenz insbesondere, ich würde fast so weit gehen zu sagen, jedes Po-Problem, aber insbesondere Stuhlinkontinenz betrifft das ganze Leben. Das habe ich ja eben schon mal gesagt. Der Selbstwert kann leiden. Man kann sich fragen, was ist denn mit mir hier nicht richtig? Warum kann ich das nicht mehr? Wieso habe ich, ne, kann ich das nicht mehr, dieses Basale nicht mehr kontrollieren? Es kann sich auswirken, ne, es kann sich nicht nur, es wirkt sich in aller Regel aus auf Beziehungen, weil wenn es sich auf einen selber auswirkt, dann ist man auch anders im Kontakt mit anderen Menschen. Und das kann sein auf der Arbeit, aber eben auch ganz privat. Und so hat es auch Auswirkungen auf das Leben und das Erleben zum Beispiel von Sexualität.
Ich habe noch eine relativ wichtige Frage meiner Meinung nach. Wie kommt es denn überhaupt zu Stuhlinkontinenz?
Oh, das haben wir total übersprungen, ne? Irgendwie. Ganz direkt. Ja, also, das Halten funktioniert nur, wenn ganz verschiedene Dinge zusammenspielen. Und die Entleerung übrigens auch. Und ein paar dieser Strukturen unseres sogenannten Kontinenzorgans haben wir ja schon besprochen in den anderen Folgen. Also es müssen die Schließmuskeln natürlich funktionieren, muskulär, aber auch von der Nervenversorgung her, dass die Wahrnehmung gut funktioniert, die Koordination und so weiter. Unsere Hämorrhoidalregion haben wir ja auch schon uns angeschaut, die sollte nicht zu sehr geschwollen sein, sondern vorhanden, aber normal. Und wenn sie zu sehr geschwollen, vergrößert ist, dann hängt ja was sozusagen in den Afterkanal, dann ist es nicht mehr dicht. Der Analkanal mit den ganzen Nervenenden, ja, wenn da was nicht gut funktioniert von der Wahrnehmung, dann hat das eine Auswirkung auf die Haltefähigkeit. Beim Beckenboden ist es ähnlich. Ja, auch hier geht es um Koordination, um Ansteuerung, um die Wahrnehmung dazu. Es geht um die Wahrnehmungsfähigkeit des Mastdarms und die ganzen Reflexbögen, die beim Stuhlgang ablaufen. Es geht um unsere Fähigkeit, rechtzeitig und auch richtig, also adäquat quasi, die Situation einschätzen zu können und zu reagieren. Auch das kann zum Beispiel im Alter oder bei bestimmten neurologischen Erkrankungen gestört werden. Ja, dass man gar nicht mehr die Sachen richtig so einschätzt oder die Konsequenz nicht mehr so zieht. Ja, man merkt, man geht dann nicht mehr richtig oder nicht schnell genug auf Toilette und so weiter. Und natürlich auch hier wieder, wie immer, die Stuhlkonsistenz. Durchfall ist zum Beispiel einfach für jeden schwerer zu halten. Und überhaupt die ganze Darmfunktion. Also da könnte noch weiterreden.
Ja, das ist eine ganze Menge.
Ja, und im Normalfall, und das ist das, was halt so cool ist, finde ich, an unser Po-Gebiet, ja, im Normalfall funktioniert das. Es spielt einfach super gut zusammen. Und kommt es jetzt, bleiben wir beispielsweise bei der Frau, zu Schwangerschaften, Geburten, gibt es Belastungen, ja, vielleicht Verletzungen, außerdem Hormonveränderungen bei der Menopause, eine Schwäche des Beckenbodens, die kombiniert sich ja auch aus verschiedenen Dingen. Und dann hat man vielleicht noch eher weichmatschigen Stuhl oder vielleicht sogar Durchfall oder vielleicht auch noch ein Diabetes mellitus, also eine Zuckererkrankung oder zusätzlich eine Multiple Sklerose, eine MS. Dann kommt es zu Problemen an verschiedenen Stellen in diesem ganzen komplexen System. Und dann irgendwann dekompensiert das.
Ja, und was kann man denn tun, wenn man betroffen ist?
Meiner Ansicht nach, das Wichtigste ist, mit jemandem zu sprechen, um sich Hilfe zu holen. Ja, das ist nämlich kein ganz einfacher Weg. Was aber davor in aller Regel noch passieren muss, ist, dass man sich selbst überhaupt mit der Problematik auseinandersetzt und sie annimmt und das nicht so verdrängt verschiebt. Das ist ja unangenehm. Ja. Und dass man für sich das, ja, wie soll ich sagen, erstmal akzeptiert. Nicht akzeptieren im Sinne von, jo, das ist jetzt so, das bleibt jetzt so, sondern das annimmt und dann sagt, okay, jetzt tue ich was dagegen, weil es gibt Hilfe. Also da wirkt halt diese Scham so groß, ja, weil das in dieser Gesellschaft, weil nie jemand über diese porige, also nie, wie gesagt, ist eine Verallgemeinerung, aber weil man im Allgemeinen nicht über diese ganze Po-Region spricht, weil man über den Stuhlgang vielleicht noch mittlerweile spricht, ja, Bristols Stuhlskala ist ja für manche in gewissen Bubbles mittlerweile ein Begriff, ja, welche Qualität der Stuhlgang hat, aber dabei bleibt es dann auch. Man spricht nicht über den Rest. Man spricht auch sehr wenig über Sexualität. Nur weil jemand 30 Jahre in einer Beziehung ist, heißt das nicht, dass da alle mit allem, was da passiert, total happy sind, sondern, ne, und über diese ganzen Themen spricht man nicht. Da ist viel, so wie so eine Schamhaube drüber. Mhm. Und die verhindert im Grunde genommen oder verzögert, dass man sich auch Hilfe sucht letztendlich.
Mhm. Und das wahrscheinlich schon möglichst früh, richtig?
Ja, unbedingt. Zum einen, weil man dann natürlich, wie bei anderen Po-Problemen in dem Fall oder überhaupt bei anderen Problemen, die Beschwerden nicht so lange erleiden muss, aber eben auch, um möglichst früh rauszufinden, was ist hier eigentlich Sache? Ja, A, damit man es weiß und B, damit man dann da eine passende oder eine möglichst passende Behandlung beginnen kann. Weil das ist halt einfach die Grundlage, weil es so viele, gerade bei Stuhlinkontinenz, ja, du hast es ja eben formuliert, es ist ein wie ein Symptom. Es ist nicht eine Erkrankung. Da muss man aber irgendwie weiterschauen.
Ja, das klingt sehr logisch und nachvollziehbar. Und ich kann trotzdem verstehen, dass viele Menschen da erstmal etwas zurückhaltend sind, weil sie vielleicht auch selbst damit erstmal klarkommen müssen. Hast du vielleicht noch einen Tipp, was man ganz konkret tun kann?
Das hängt natürlich von der Ursache ab, ne? Und dann muss man sagen, die ganzen Basismaßnahmen, also ich sag's nochmal, Stuhl regulieren, manchmal zusätzlich mit Medikamenten, die den Stuhl auch bremsen. Das muss man dann sozusagen mit dem Arzt oder der Ärztin besprechen. Zum Beispiel die Darmtätigkeit planbarer machen. Auch das geht mit verschiedenen Dingen. Hatten wir ja auch schon mal Zäpfchen und mit bestimmten halt, ne? Oder mit einer Irrigation, mit einer Spülung. Dann das Nervensystem ist auch hier wieder sehr hoch im Kurs, weil das natürlich Wahrnehmung und Entspannung betrifft, Beckenboden, Physiotherapie, in Gerätetraining mit einem Biofeedback oder mit so kleinen Muskelstimulationen. Es gibt Hilfsmittel, es gibt Verfahren, um den Stuhlgang zu entleeren. Man kann sich zum Beispiel für den Alltag ein Notfalltäschchen packen und dann ins Auto oder an den Arbeitsplatz legen, damit man, oder in die Tasche, eine Handtasche, damit man was dabei hat. Auch hier wieder so ein Stuhl-, Ernährungs-, Beschwerde-, Stresstagebuch. Das ist so ein komplexes Geschehen, deswegen sage ich jetzt nicht einfach Stuhltagebuch führen. Auch das kann schon mal Ruhe reinbringen und auf jeden Fall, dass man auf bestimmte Zusammenhänge schließen kann. Es gibt natürlich aber auch in manchen Situationen Interventionen und auch Operationen. Und meist ist es am besten, an verschiedenen, und ich sage da gerne Rädchen, parallel zu drehen, weil es so ist, ne? Und es ist einfach wichtig zu gucken, was steckt dahinter?
Ja, das klingt schon nach einer ganzen Menge, was man erstmal tun kann. Und es war ja auch erstmal nur ein kleiner Überblick, ein kleiner Einblick, was man tun kann. Wie ist das? Viele Menschen fühlen sich vermutlich relativ allein mit dem Thema. Und du hast bereits angesprochen, dass auch Beziehungen und gerade Sexualität betroffen sein können.
Ja, Isolation ist gerade bei Stuhlinkontinenz tatsächlich ein wichtiges Thema. Räumlich, das ist das eine. Man verlässt oft die Wohnung nicht mehr oder nur noch, wenn es wirklich sein muss, habe ich ja eben schon mal angedeutet. Zum Teil aber auch innerlich, ja, weil man sich schämt und wenn man sich schämt, dann zieht man sich oft noch innen zurück. Man spricht die Dinge nicht an. Das Selbstwertgefühl leidet im Zweifel. Nähe und Intimität werden häufig gar nicht mehr wirklich gelebt. Aus Angst dabei könnte was passieren. Spätestens dann, wenn es irgendwann weitergeht und es nicht beim, ich sage jetzt einfach mal, kuscheln bleibt, ja, sondern wenn es weitergeht und dann fühlt sich das Gegenüber vielleicht abgelehnt, nicht mehr attraktiv, spricht aber auch nicht drüber und dann gehen auch da Kreisläufe und Spiralen an. Also das ist halt ein Thema, was sich ausbreitet im Leben. Ja, und das ist genau der Grund, warum ich auch unbedingt diese Folge machen wollte und warum ich auch den Ratgeber geschrieben habe, weil man was tun kann, weil man nicht allein sein muss mit seiner Stuhlinkontinenz, weil man sich auch nicht dafür schämen muss. Das ist natürlich so einfach gesagt, aber der Punkt ist, es stecken verschiedene Dinge dahinter, häufig verschiedene, also gleichzeitig, ja, die zusammenkommen und es geht darum, dass man das erfasst, dass man das sich anschaut, ja, um die Situation zu verbessern.
Ja, und es ist ein riesengroßes Thema, unglaublich umfassend. Ich gehe davon aus, dass man auch in deinem Ratgeber noch ein bisschen mehr Wissen sich anlesen kann, wenn das interessiert. Ich nehme auf jeden Fall heute mit, dass Stuhlinkontinenz nicht gleich Stuhlinkontinenz ist und dass oft ganz unterschiedliche Ursachen dahinter stecken können und man nicht damit allein bleiben muss, sondern mit anderen Menschen darüber sprechen kann.
Ja, man kann viel tun. Ja, wir können natürlich nicht zaubern, aber in der Regel kann man die Situation für die Betroffenen verbessern. Ja, und daher wirklich mein Appell, habt ihr ein Problem, in dem Fall nicht einfach nur was am Po, sondern habt ihr ein Problem, Stuhl zu halten, lasst euch untersuchen. Versucht eure Scham zu überwinden, sprecht drüber. Ja, ob das jetzt mit einem nahen Angehörigen ist, mit jemandem, den ihr nicht so gut kennt, mit einem Arzt, einer Ärztin, da ist jeder unterschiedlich, ja, wer sozusagen so die erste Person ist, da gibt's auch nicht richtig und nicht falsch. Aber das sind so die ersten Schritte, damit es besser werden kann.
Ja, das glaube ich. Und ohne Untersuchung wird es schwer, gut zu behandeln. Und wenn ich nicht darüber spreche und mich ständig schäme, gehe ich gar nicht erst zum Arzt, zur Ärztin. Und das ist ja in dem Fall wirklich der Punkt, der wahrscheinlich hilft. Das hatten wir ja gerade bei anderen Po-Problemen auch schon so besprochen. Und im Zweifel leidet man viel länger, als man gemusst hätte. Wie immer sehr spannend und vor allen Dingen sehr zum Denken anregend. Mich persönlich macht es sehr nachdenklich und weil man so wenig über andere Menschen weiß, kann man ihnen ja im Zweifel auch gar nicht den Tipp geben, hey, geh mal zum Arzt, vielleicht erleichtert das dein Leben damit enorm. Ja, und wir gehen damit auf das Ende dieser Folge zu und damit ja irgendwie auch auf das Ende der ganzen dritten Staffel. Wenn ich so zurückblicke, haben wir wirklich interessante Themen besprochen und ich habe mal wieder einiges Neues dazu gelernt. Meine Frage an euch da draußen, an den Kopfhörern, wie sieht's bei euch so aus? Schreibt uns gern, erzählt von diesem Podcast und gebt uns gern eine tolle Bewertung auf den Plattformen.
Ja, das war sie tatsächlich, die dritte Staffel. Apropos, der Podcast rund um den Allerwertesten. Es ist kaum zu glauben, wie schnell das wieder jetzt vorbeiging. Es war mir wieder eine große, große Freude, dir und auch euch allen da draußen unser aller Hinterteil ein bisschen näher zu bringen. Ich hoffe, das hat geklappt. Ja, im Grunde bleibt, glaube ich, jetzt nur noch zu sagen, wenn ihr mögt, hört bald wieder rein. Dann allerdings erstmal in die neuen, längeren Gesprächs- und oder Interviewfolgen. Ich spreche mit Menschen, die auf die eine oder andere Weise mit dem Po-Gebiet zu tun haben, ob beruflich oder als Betroffene. Und dann geht es auch schon wieder weiter mit Staffel 4. Wir freuen uns auf euch.
Habt einen ganz tollen Sommer. Genießt ihn.
Genau. Bis dahin, macht es gut. Eure Katharina
und eure Anne.